Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Nachts im Radio und jederzeit als Podcast. Wir wollen gleich wissen, kann man eigentlich so bauen, dass Häuser während eines Erdbebens nicht einstürzen? Wenn ja, wie? Außerdem fragen wir, wie die Zukunft der Internetrecherche aussieht, wenn die künstliche Intelligenz übernimmt und die Google-Suche eventuell von gestern ist. Wir schauen uns Industriefotos an, die es in sich haben, und wir gehen ins gute alte Kino und lassen uns eine geradezu unfassbare Liebesgeschichte erzählen. Tausende Tote in der Türkei und in Syrien nach diesem verheerenden Erdbeben, und die tektonische Lage bedroht auch Istanbul. Doch wie eine so große Stadt schützen, wie Häuser sicherer machen? Hamid Sadek Azar ist Statikprofessor an der TU in Kaiserslautern und kennt diese Erdbebenregion. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Istanbul kennen Sie, Sie haben sich die Stadt genauer angeschaut, auch die Widerstandsfähigkeit, die bauliche Widerstandsfähigkeit gegenüber Erdbeben. Nun wird viel darüber gesprochen von Geologen, dass auch Istanbul in absehbarer Zeit dort ein Erdbeben erleben könnte, vielleicht auch von großer Tragweite. Was ist Ihr Eindruck? Wie gut ist die Stadt darauf vorbereitet?
Ja, in Istanbul haben wir einen speziellen Fall. Wir hatten ja in Istanbul oder in der Nähe von Istanbul, das ist Izmit gewesen, 1999 schon mal ein relativ großes Erdbeben. Und die Gebäude, die davor gebaut worden sind, die haben mehr oder weniger keinen großen Widerstand gegen Erdbeben. Aber nach diesem Erdbeben von Izmit 1999, was auch in Istanbul gut spürbar war, wurden dann sowohl die Bevölkerung, die Baufirmen als auch die Behörden alle sehr praktisch aufmerksam auf das Thema Erdbeben. Und danach hat man auch sehr viel stärker die Einhaltung der Erdbebennormen und der Richtlinien diesbezüglich gefordert und dass man erdbebengerecht baut. Und seitdem ist die bauliche Substanz, wie gesagt, alles, was 99 kam, ist sehr viel besser als was schon vorher dort war in Istanbul. Aber nichtsdestotrotz, es ist so, auch neue Gebäude können bei Erdbeben einstürzen, wenn sie nicht entsprechend erdbebensicher konstruiert werden. Und das kann mehrere Gründe haben. Entweder man achtet nicht so richtig drauf. Man muss nämlich, um ein Gebäude erdbebensicher machen, nicht nur detailliert planen, man muss auch ganz detailliert ausführen. Also bei der Bauausführung muss man auf ganz viele kleine Details achten, damit das Gebäude erdbebensicher wird. Und das ist natürlich eine mühsame und auch schwierige Arbeit.
Ja, die auch sicherlich von den Behörden kontrolliert werden muss. Ne? Ja. Und davon hört man ja immer wieder, dass da offenbar Kontrollmechanismen auch gerade im Verhältnis zur Bauindustrie nicht unbedingt funktioniert haben. Aber beginnen wir doch mal vielleicht mit der Planung eines Gebäudes. Worauf kommt es dann an, um es einigermaßen erdbebensicher zu machen?
Es ist ja so, bei Erdbeben, wir haben horizontale Bewegungen. Ja? Der Boden bewegt sich in beide Richtungen des Gebäudes und das Gebäude muss in der Lage sein, diese Bewegungen mitzumachen. Das kann man jetzt mit Hilfe zweier Methoden machen. Entweder man macht das Gebäude fest genug in beide Richtungen. Diese Bewegungen verursachen Erdbebenkräfte im Gebäude. Das sind horizontale Kräfte, genau wie Wind, ja, aber sehr viel größer als Wind. Und das Gebäude muss diesen horizontalen Erdbebenkräften praktisch widerstehen. Und das kann man entweder mit Festigkeit machen. Man kann aber auch alternativ oder auch zusätzlich die Verformungsfähigkeit vom Gebäude erhöhen, so dass dann Gebäude anfangen zu schwingen und diese Schwingungen dann mitmachen können, ohne zu kollabieren. Ja, und das sind die zwei Pfeiler der erdbebengerechten Auslegung.
Das heißt also auf der einen Seite noch fester oder eben noch weicher, wenn man so will.
Weicher, duktiler. Ja, der Fachbegriff ist da die Duktilität. Das ist das Gegensatz von spröde, dass man ein Bauwerk duktil gestaltet.
Das also
ist
beweglich.
Genau, beweglich. Mhm. Es muss dann nicht mehr so fest sein, es muss aber in der Lage sein, die Bewegungen mitzumachen.
Wie genau kriegt man das hin?
Ja, man muss eine Erdbebenauslegung machen, man muss das Gebäude praktisch genau für das Erdbeben, wir haben ja die seismologischen Untersuchungen für die ganzen Standorte, also die Erdbebengefährdung am Standort ist bekannt und für diese Erdbebenlasten muss man das Gebäude dann auslegen. Also ausreichend Steifigkeit und Verformungsfähigkeit im Gebäude praktisch platzieren und vorsehen, damit diese Erdbebenlasten abgetragen und sicher in den Baugrund geleitet werden.
Mit welchen Materialien, mit welchen Konstruktionen macht man das?
Das kann man eigentlich mit allen Materialien machen. Es gibt da keine Präferenz in dem Sinne, dass zum Beispiel, was weiß ich, Holz besser ist zum Beispiel als Stahl oder so. Man kann alle Gebäude, auch Mauerwerk, kann man erdbebensicher gestalten. Und wichtig ist, wie gesagt, diese Einhalten dieser Konstruktionsdetails, damit die Gebäude erdbebensicher werden.
Das heißt, man könnte das auf jedes Material anwenden, auch auf so etwas wie ganz steifen Beton?
Ja, Beton, wir legen ja Bewehrung, das sind die Stahlmatten oder Stahlstäbe in Beton rein, die dann die Zugkräfte auch aufnehmen können. Man kann also auch Stahlbetongebäude sehr duktil gestalten und auch sehr erdbebensicher gestalten. Man muss es aber richtig machen. Man muss auf viele Details achten. Dann hat auch ein Stahlbetongebäude eine ausreichende Duktilität und Festigkeit und würde zum Beispiel wie ein Stahlgebäude, die inhärent ein bisschen duktiler sind, auch sich verhalten können und auch den Erdbebenlasten widerstehen können.
Welche Details sind da zum Beispiel wichtig? Haben Sie da etwas für uns?
Ja, das sind zum Beispiel Anschlüsse. Anschlüsse von Riegeln und Stützen, Anschlüsse von Wänden und Decken. Es gibt, wie gesagt, eine ganze Menge. Man muss praktisch an jedem Teil des Gebäudes achten, damit diese erdbebengerecht ausgeführt werden und somit dann das Weiterleiten der horizontalen Erdbebenlasten vom obersten Geschoss bis ins Fundament dann gelingt. Und dass das Gebäude einstürzt.
Und welche Formen eines Gebäudes sind widerstandsfähiger gegenüber Erdbeben?
Ja. Kompaktere und regelmäßigere Formen, ja, sowohl in Bezug auf den Grundriss als auch in Bezug auf den Aufriss. Am besten oder am erdbebensichersten ist natürlich die Form der Pyramide. Das wäre praktisch die Idealform bei einem Erdbeben mit der höchsten Widerstandsfähigkeit. Alles, was von kompakten Grundrissen praktisch abweicht, wenn man zum Beispiel überhängende Etagen hat oder wenn man große Aussparungen hat oder ganz komplexe Geometrien konstruiert, da hat man natürlich eine geringere Erdbebensicherheit.
Und dann hört man ja, dass gerade Hochhäuser zum Teil, also zum Beispiel in Istanbul, die neuen Hochhäuser dort als widerstandsfähiger gelten als vielleicht Bauten in der Altstadt. Wie kommt das?
Ja, das ist erstmal, weil diese Hochhäuser neuere Bauarten sind. Und wie gesagt, wenn sie nach 99 gebaut worden sind, sind sie auch mit sehr praktisch modernen Erdbebenvorschriften gebaut worden. Und bei diesen Hochhäusern achtet man bei der Bauausführung auch vielleicht ein bisschen mehr als bei einem kleineren Gebäude, wo vielleicht nicht so geachtet wird, sowohl auf die Auslegung als auch in Bezug auf die Bauausführung.
Wenn man auf all das achten muss, das treibt ja auch die Preise in die Höhe. Immobilieninvestoren wollen natürlich da maximale Rendite rausschlagen. Wie viel teurer macht das einen Bau, wenn man auf diese ganzen Details in Sachen Erdbebensicherheit achten muss?
Ja, das macht den Gebäude gar nicht so viel teurer. Ja, es gibt da empirische Studien. Man sagt, in Stellen, wo wir ganz hohe Erdbebengefährdungen haben, wie Istanbul und so, die Kosten, die steigen vielleicht so etwas weniger als 3 bis so grob 5%, sagt man. Also die Erdbebensicherheit macht das Gebäude gar nicht so viel teurer, weil man praktisch nur auf Details achten muss. Ja? Sie müssen, wenn Sie sauber konstruieren und von Anfang an auch sauber planen, dann kann man relativ einfach und kostengünstig ein erdbebensicheres Gebäude herstellen.
Das heißt, man kann tatsächlich, also gegenüber jedem Erdbeben, was wir von dieser Welt kennen, kann man Gebäude sicher bauen. Es gibt keine Erdbeben, die auch die erdbebensicheren Gebäude gefährden könnten.
Nein, man kann praktisch beliebig fest oder auch duktil bauen. Wir legen aber unsere Gebäude, und das gilt weltweit, das ist so ein Konsens der Erdbeben-Ingenieur-Community, wir legen unsere Gebäude aus für ein Erdbeben mit einer Wiederkehrperiode von 500 Jahren. Das ist die übliche Auslegungsgrundlage aller Bauwerke fast weltweit. Und wir wollen bei diesem Erdbeben, dass das Gebäude standsicher bleibt, sowohl lokal als auch global. Ja, also, dass keine Opfer oder Verletzte zu beklagen sind. Das Gebäude ist nach dem Erdbeben nicht mehr brauchbar, ja, weil es nicht lineare Verformungen macht und bleibende Verformungen vielleicht bleiben. Aber es darf zu keinen Opfern und Verletzten kommen.
Das heißt, die Gebäude selbst werden dann schon beschädigt und müssten eigentlich dann, nachdem alle evakuiert sind, abgetragen werden?
Ja, gegebenenfalls. Ja,
es hängt dann oder könnten dann saniert werden?
An. Ja, oder könnten dann saniert werden. Aber das ist die Auslegungsphilosophie praktisch.
500. Ja, weil das letzte große Erdbeben in der Türkei, was ja auch Zehntausende Tote nach sich gezogen hat, ist ja gerade mal 23 Jahre her, ne?
Ja, ist richtig. Und das ist wahrscheinlich auch so ein seltenes, starkes Erdbeben gewesen, ja, mit einer Wiederkehrperiode von 500 Jahren. Diese 500 Jahre beziehen sich natürlich auf jeden Ort, ja. Das heißt, zum Beispiel, wenn man jetzt Istanbul betrachtet, das kommt dann alle 500 Jahre in Istanbul einmal.
Wie würde sich denn das auswirken, wenn man auf all das achtet, was wir gerade besprochen haben, auf die Bauästhetik, auf das, was ja außen auch als noch sichtbar ist? Also, wie würde sich die Architektur verändern?
Eigentlich gar nicht. Wenn wir im Neubau sind, also wenn wir einen Neubau machen und das Erdbeben sicher gestalten wollen, dann sieht oder merkt man das fast gar nicht, ja, weil man muss richtige Querschnitte, man muss die Details in den Anschlüssen und so weiter einhalten, dann wird das Erdbeben sicher. Das heißt, groß in der Architektur oder im Aussehen kann man da eigentlich gar nichts sehen. Was aber zu sehen ist, wenn wir bestehende Gebäude praktisch ertüchtigen wollen. Und da muss man natürlich dann an die Substanz ran und dann kann das Äußere natürlich verändert werden.
Gerade Istanbul ist ja, wenn man sich die Altstadt anschaut, die ist ja zu großen Teilen erhalten und die will man vielleicht erdbebensicher machen. Wie kann man das machen im Bestand, die Gebäude erdbebensicherer machen?
Ja, das ist eine etwas schwierigere Sache. Beim Neubau kann man direkt von Anfang an erdbebensicher konstruieren und bauen. Das ist relativ einfach. Aber im Bestand muss man dann mit ganz komplexen Maßnahmen kommen und dann auch sehr stark in die Gebäudestruktur eingreifen. Zum Beispiel, wenn man ein Stahlbetongebäude hat, dann kann man das mit zusätzlichen Schubwänden praktisch aussteifen. Oder wenn es Mauerwerk ist, dann kann man auf das Mauerwerk dann entsprechende Matten setzen, die man dann verankert, sodass das Material dann ein bisschen duktiler und verformungsfähiger wird. Oder man kann Stahlverbände in ein Gebäude einbauen. Das sind aber alles relativ aufwendige Maßnahmen. Und man sollte möglichst beim Bau des Gebäudes direkt die Erdbebensicherheit betrachten, weil es später relativ schwer ist. Diese Maßnahmen, die verändern auch alle die Ästhetik und das Äußerliche des Gebäudes, ja, weil man tief eingreift in die Struktur. Wenn man historische Gebäude praktisch erdbebensicher machen will, dann kann man das auch mit so ein bisschen innovativen Maßnahmen machen. Man kann zum Beispiel eine Basisisolierung vornehmen. Man entkoppelt dabei dann mit einem zweiten Fundament das Gebäude vom Boden, so dass dann, wenn der Boden bebt, dass das Gebäude über diese weiche Schicht, das sind dann noch Elastomerlager, gar nicht mitbekommt, dass unten ein Erdbeben stattgefunden hat. Und so hat man schon einige historische Gebäude weltweit praktisch im Nachhinein erdbebensicher gemacht, ohne dass man das Äußerliche des Gebäudes dann geändert hat.
Da steht, glaube ich, also nicht nur für die Türkei, sondern auch für viele andere erdbebengefährdete Länder, da steht noch einiges auf der Agenda, was man da architektonisch, baulich noch verändern muss, oder? Das ist ja, oft eben noch nicht passiert genug, gerade mit Gebäuden im Bestand, oder?
Ja, das ist richtig. In Istanbul, was man gemacht hat, man hat viele dieser alten Stadtteile aber auch komplett abgerissen und durch neuere Gebäude ersetzt. Ja, das ist eine der einfachen Maßnahmen, weil diese Verstärkungsmaßnahmen auch in der Regel relativ teuer werden. Und deswegen in vielen Fällen ist dann der komplette Abriss und der Neubau erdbebensicher dann die etwas wirtschaftlichere Variante.
Der Statikexperte von der TU Kaiserslautern, Hamid Sadegh Azar, über erdbebensicheres Bauen. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Und wir kennen das ja, ist auch schon wieder seit 20 Jahren, Internetsuche. Heißt meistens das Anzeigen von Links zu bestimmten Seiten, vielleicht nochmal ein Infofragment und ein Foto, das war's. Mit künstlicher Intelligenz ist das alles etwas anders. Da kommen plötzlich zusammenhängende Sätze und Informationen. Da scheint jemand mit uns zu reden. Oder zu schreiben, besser gesagt. Seitdem der Chatbot ChatGPT in aller Munde ist, ist auch die Internetrecherche in Bewegung. Microsoft will schon mal den Markt abstecken, ist ja auch beteiligt an ChatGPT und hat jetzt angekündigt, genau diesen KI-Bot in seine Suchmaschine Bing zu integrieren, dauerhaft. Und damit, KI in den Internetalltag zu integrieren. Hagen Terschüren aus unserer Redaktion, was würde das bedeuten?
Das bedeutet, dass man jetzt, wenn man in Bing eine Frage eingibt, bekommt man eine richtige Antwort zurück. Man bekommt nicht einen Link, wo man dann draufklickt und da vielleicht die Antwort findet, sondern man bekommt einen ganzen Satz als Antwort zurück.
Aber das hat man ja vorher auch schon gehabt bei ChatGPT, wenn man sich da angemeldet hat auf deren Seite. Jetzt ist es ja Teil eines Browsers, also mehr oder weniger Teil des Alltags unserer Internetsuche, oder?
Genau, also das ist jetzt viel prominenter, das ist wirklich eingebunden. Der Unterschied ist auch, ChatGPT ist auf Daten bis 2021 trainiert, während die Version, die Microsoft in Bing eingebaut hat, ist wirklich auf aktuelle Daten trainiert. Man kann da Fragen stellen zu tagesaktuellem Geschehen wie dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien und bekommt da tatsächlich auch Live-Antworten draus. Das ist einfach die Suchmaschine, die im Browser ist. Das heißt, wenn ich was eintippe, bekomme ich eine Antwort von einem KI-Chatbot.
Und nicht etwa eben die Links, wie man es ja kennt von Google. Ne? Ich meine, das war ja nur der große Klassiker über jetzt auch schon über 20 Jahre, dass man dann Links bekommen hat und auch mit Werbung. Zu Google und zu deren eigener künstlichen Intelligenz kommen wir auch noch. Aber vielleicht bleiben wir bei diesem Phänomen, wie sich die Internetrecherche jetzt verändern könnte durch so einen Chatbot. Haben Sie das Gefühl, dass diese Chatbots, diese künstliche Intelligenz, könnte die klassische Internetrecherche ablösen?
Ich denke für viele Leute schon und ich glaube aber auch, dass das gar nicht so eine gute Idee ist, weil das Problem mit diesen Chatbots ist ja, dass die lügen. Die wissen nichts, sie haben keine Informationen, die machen einfach nur Wahrscheinlichkeitsrechnung und im Zweifel lügen die einen an und das ganz selbstbewusst und das ist nicht richtig überprüfbar, weil bei Bing sollen zwar auch Quellen angezeigt werden, aber das ist natürlich auch wieder aus ganz vielen Informationen zusammengesucht und man kann das nicht mehr gut überprüfen. Gleichzeitig ist es einfach auch mega komfortabel, so eine Antwort zu bekommen. Ich muss mich nicht durch 10 Links klicken. Ich bekomme einen ganzen gut klingenden Satz, der wie von einem Menschen gesprochen klingt. Das wirkt viel persönlicher. wenn die Antwort gut klingt und das mehr gut ist als schlecht, dann wird das ziemlich sicher eine große Zukunft haben, würde ich mal stark von ausgehen, weil sich sehr angenehm anfühlt.
Okay, sich angenehm angefühlt, aber ehrlich gesagt, wenn ich das so höre, was Sie sagen, da kommt einem schon so ein bisschen die Angst hoch, dass Menschen vielleicht bei der Nutzung von solchen Chatbots in ihrem Alltag, wenn es eben dann auch Teil des Browsers und von Suchmaschinen ist, dann vielleicht sogar noch ein bisschen bequemer werden und noch weniger hinterfragen, was sie da finden?
Ja, aber gleichzeitig ist das auch einfach der Trend, den wir über die Jahre gesehen haben. Ich erinnere mich noch, als Google einfach eine Liste von Links war. Mittlerweile gibt man da Sachen ein und keine Ahnung, was ist das Alter von Leonardo DiCaprio? Und dann kommt einfach eine Box, wo es drinsteht. Da muss ich auch keinen Link mehr anklicken. Also diese Bequemlichkeit und nicht mehr ins offene Web reinlinken, sondern immer mehr selber auf der Seite anzeigen, das ist auch einfach die Entwicklung, die wir schon immer mehr sehen. Und Leute wollen immer bequemer werden.
Aber die Informationen, die diese künstlichen Intelligenzen herausgeben letztlich, die basieren ja letztlich auch auf Internetseiten, oder?
Ja, genau. Und das wird halt auch noch interessant, weil die ganzen Internetseiten, wenn sie jetzt nicht gerade öffentlich-rechtlicher Journalismus sind, leben davon, dass sie Werbung anzeigen. Das heißt, die leben davon, dass Leute was suchen, dann zeigen Bing oder Google das an, ich klicke drauf, die zeigen mir Werbung an und bekommen so Geld. Wenn jetzt aber die Chatbots das einfach selber zusammensuchen, dann klickt das niemand mehr an. Das ist schlecht für den Journalismus, das ist schlecht für eine Meinungspluralität, weil ich dann auch nicht einfach sagen kann, oder vielleicht geht das, aber wer macht das denn? Zeig mir noch eine andere Meinung, um mehr zu sehen, sondern man bekommt die eine Antwort vorgesetzt. Man geht nicht mehr auf die Seiten und je mehr journalistische Seiten dann dicht machen müssen, desto schlechter werden auch die Informationen, weil natürlich dann ChatGPT oder auch Googles KI-Bot nichts anderes machen können, weil sie keine Quellen mehr für ihre Informationen finden. Also das könnte schlimme Folgen haben.
Ich höre so ein bisschen aus Ihren Worten, Sie warnen auch davor, das jetzt einfach so unkritisch zu nutzen, was da jetzt vielleicht demnächst auch kommen könnte. Wie soll man denn in Zukunft, ich sag mal, verlässlich im Netz recherchieren? Wie wird sich das verändern?
Naja, im Grunde ist das gar nicht so anders, wie man es vorher gemacht hat. Also jetzt sollten wir auch schon nicht dem ersten Link auf Google glauben. Es ist jetzt auch nicht so, dass das immer der erste beste Treffer ist. Oder dieses Übliche, nicht einfach von Wikipedia abschreiben, sondern mal auf die Quellen klicken, selber Quellen verifizieren.
Wird das schwieriger durch die künstliche Intelligenz? Weil sie eben auch so zumindest einem suggeriert, dass sie in Zusammenhängen argumentiert, dass sie vollständige Sätze hat, dass sie, also auf einige wirkt es ja, als ob sie ein Bewusstsein hätte.
Also die wird definitiv glaubwürdiger werden und wahrscheinlich wird es dadurch auch schwieriger. Gleichzeitig ist es jetzt nicht schwierig und die Leute machen es halt auch trotzdem nicht. Ne? Also das muss man auch mal ganz pragmatisch sagen. So, wir wissen alle, was wir machen müssten, aber machen wir es wirklich? Ich glaube nicht, dass sich aus dieser Sicht so viel ändert.
Und dann ist ja ChatGPT schon seit einigen Monaten auf den Markt, war wirklich beeindruckend, wie es auch innerhalb von wenigen Wochen, ich habe mal nachgeschaut, also innerhalb von 2 Monaten sind 100 Millionen aktive Nutzer dazugekommen. Also das ist wirklich, glaube ich, eines der Netzphänomene der letzten Monate überhaupt. Welche Lehren hat denn OpenAI, also der Betreiber von ChatGPT, gezogen aus dem, was da eigentlich so an Erfahrung gesammelt wurde aus den letzten Wochen und Monaten? Man sagt ja, künstliche Intelligenz ist sehr lernfähig, vielleicht auch die Betreiber von ChatGPT.
Ich glaube, was sie am meisten gelernt haben, ist, dass sie selber ein bisschen Angst vor ihrem eigenen Wachstum haben. Also es ist ja so ein bisschen als Beta hochgeladen worden, um einfach nur mal zu zeigen, was
also
die Technologie
als Testversion,
kann.
Ne? Muss man.
Genau. Und das ist ja auch mega interessant, da was einzugeben und ich bekomme irgendwie eine Gedichtinterpretation, die halbwegs gut klingt. Das ist super spannend. Aber dass das jetzt so genutzt wurde, dass das gleich in Suchmaschinen integriert wird, obwohl da gar nicht ganz klar ist, wie die mit Fehlern umgehen und so weiter, das ist nicht so gut und dass denen auch viel mehr angedichtet wird, was sie eigentlich können. Also es ist jetzt schon angekündigt, dass dieses Jahr GPT-4 kommt. Das ist quasi der Nachfolger der Technologie, auf der ChatGPT jetzt basiert. Und da waren alle schon, oh, das wird noch viel mehr können. Das wird, da gibt's gar keine Fehler mehr. Und da ist jetzt OpenAI jetzt schon hingegangen und hat gesagt, Moment mal, also ja, das wird besser, aber erhöht mal eure Erwartungen nicht ganz so, das können wir auch nicht erreichen. Also die müssen jetzt schon auf die Bremse treten, weil die selber von diesem Hype überholt wurden.
Und dann kommt ja noch Konkurrenz auf den Markt. Also ich meine, man hat sich schon gefragt, wo bleibt eigentlich Google? Die gute alte Google-Suchmaschine oder die guten alten Google-Resultate, mit denen wir ja alle irgendwie auch groß geworden sind in den Zeiten des Internets. Auch da ist ja angekündigt, dass dieses KI-System mit dem Namen BART, so heißt es bei Google, demnächst auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll. Was ist davon zu erwarten?
Das wird auf jeden Fall sehr interessant, weil das wirkt jetzt, als wäre Google so ein Nachzügler. Aber eigentlich haben die die Technologie erfunden. Das war dann einfach nur so, dass sie die nicht veröffentlicht haben, weil die Technologie eben lügt. Aber jetzt baut Bing das ein. Google hat Angst, dass die Leute wegrennen und sind dann so, okay, nee, wir bauen das jetzt doch ganz schnell ein. Angeblich ist die ein bisschen besser als ChatGPT. Wir werden sehen, wie es wirklich ist. Aber zum Beispiel in dem Ankündigungsvideo, was Google da gepostet hat, war schon ein Fehler drin. Da haben sie nämlich einfach behauptet, dass das James Webb Space Telescope das erste Foto außerhalb unseres Sonnensystems gemacht hat. Und das stimmt einfach nicht. Also selbst in dem Werbevideo, was Google da heute gepostet hat, ist schon ein Fehler drin.
Also es bleibt dabei, auch bei künstlichen Intelligenzen sollte man unbedingt noch einmal weitere Quellen konsultieren und sich fragen, ob die Informationen wirklich richtig sind. Und jenseits von Google und Microsoft, auch im Social-Media-Bereich hört man ja, Meta, also der Mutterkonzern von Facebook, ist auch mit dran an künstlicher Intelligenz, was so die Suche im Netz angeht, aber auch Alibaba, dieser große chinesische Anbieter. Also was ist da in den nächsten Monaten global noch zu erwarten?
Ich denke mal, dass das jetzt so eine Art neuer Goldrausch ist, wo die erstmal draufrennen, weil, wie sich immer im Internet gezeigt hat, es lohnt sich, der Erste zu sein und gleich sehr groß zu werden. Und das wird halt interessant sein, um das zum Beispiel weiter zu lizenzieren. Alibaba als großer Händler, sagen wir, da könnte der Chatbot die Supportanfragen gut beantworten oder sowas. Die Sache ist, dass es da natürlich auch noch nicht wirklich eine Monetarisierungsstrategie gibt, ne? Also wenn ich jetzt bei Bing was eingebe und das erste Ergebnis ist die richtige Antwort, dann klicke ich ja gar nicht auf den Werbelink. Da ist überhaupt gar keine Monetarisierung mitgedacht. Das ist gerade nur so, wir müssen die Ersten sein, damit wir in eine Monopolstellung kommen oder auf Seiten von Google eine Monopolstellung halten können überhaupt, ohne zu gucken, wo überhaupt die Gewinne herkommen sollen.
Was Sie Monetarisierung ansprechen, das ist natürlich noch ein Aspekt, der sicherlich auch mal wieder eine Rolle spielen wird. Also ich meine, Sie reden ja nicht von Non-Profit-Projekten, Sie haben es ja schon gesagt, da muss ja auch ordentlich Geld dann irgendwann rüberkommen. Das wollen die Investoren noch ganz sicherlich sehen. Also nochmal das Thema Werbung angesprochen. Wenn die bei diesen Chatbots oder bei dieser künstlichen Intelligenz eben nicht sofort erkennbar sind, wie bei Google, wo es eben dann dran steht, Werbung, sondern dass jetzt vielleicht, ich weiß es nicht, in die Texte mit eingebaut wird, dass diese Werbung besser kommuniziert wird, vielleicht versteckter sein wird. Wie groß ist da die Gefahr?
Das ist eine Gefahr, die ich gar nicht so unrealistisch finde. Auch da wieder, das ist eine Entwicklung, die wir über die Jahre immer beobachten konnten. Also als Google angefangen hat, waren die ersten drei Werbelinks in einem gelben Kasten. Jetzt sind die auch auf weißem Hintergrund wie die anderen Suchergebnisse und es steht nur noch klein daneben. Wenn sich's rechnet, dann wird das wahrscheinlich auch heimlicher werden. Die Frage ist dann halt, wie macht man das? Können dann Werbekunden beeinflussen, welche Antwort ausgespuckt wird? Da gibt es noch keine Antwort drauf, aber sehr viele gruselige Szenarien, die man sich ausmalen könnte.
Hagen Terschön aus unserer Redaktion aus aktuellem Anlass darüber, wie künstliche Intelligenz die Internetrecherche verändern könnte, damit wie jetzt Microsoft eine KI in seine Suchmaschine einbauen will. Zurück zum Analogen, ins klassische Industriezeitalter, als große Werke noch der ganze Stolz einer Wirtschaft waren, diese riesigen Industrieanlagen, und zwar in Ost und West, also in zwei völlig unterschiedlichen Wirtschaftssystemen. Industriefotografie in Ost und West wird jetzt im Deutschen Historischen Museum in Berlin gezeigt. Eine interessante Gegenüberstellung. Jürgen König hat sich das Ganze angeschaut.
Stahl ist Männersache. So steht es in Großbuchstaben auf einem Plakat des VEB Edelstahlwerk 8. Mai 1945 Freital. Mit solchen Plakaten wollte die DDR in den 70er Jahren junge Auszubildende für die Stahlindustrie gewinnen. Stahl ist Männersache. Unter dem Schriftzug kantige, aber lächelnde Männer mit Helm. Sie bedienen schwere, dampfende Maschinen, sitzen am Steuerpult einer Großanlage. Die Ausstellung ist auch eine Zeitreise. Zu sehen sind Industriefotos aus beiden deutschen Staaten. Sie erzählen nichts über die Arbeitsrealität jener Jahrzehnte, sondern zeigen ausnahmslos, wie die Unternehmen in der Bundesrepublik, wie die Betriebe in der DDR gesehen werden wollten. Werksfotografien, Fotos freier Künstlerinnen und Künstler sind nicht darunter. Kuratorin Carola Jüllich.
Wir zeigen wirklich nur Auftragsarbeiten. Das ist ja sozusagen der Fokus, den wir uns gesetzt haben, weil die künstlerische Industriefotografie hat einen ganz anderen Ansatz. Und uns ging es eigentlich darum zu zeigen, wie sich die Unternehmen eben mithilfe der Fotografie darstellen. Also Fotografie als Repräsentation.
Die Ausstellung geht über zwei Etagen, umfasst vier Themenbereiche: Stahl, Chemie, Textil und Automobilindustrie. Ein Prolog geht auf den Kohlebergbau als Grundlage aller Industriezweige in beiden deutschen Staaten ein. Ein lachender Bergmann mit Grubenlampe, ein Bergmann mit dem Bohrhammer unter Tage bei der Arbeit, Walzwerke und Hochöfen, das glühend leuchtende Schmieden einer Turbinenwelle, Laborszenen, endlos wirkende Reihen von Baumwollrollen in Großspinnereien, Montagestraßen für den Trabant P60. Welche Einheitlichkeit, welche Unterschiede gab es zwischen der Industriefotografie der DDR und der Bundesrepublik bei den Motiven, bei der Bildsprache? Welches Selbstverständnis der Unternehmen und Betriebe lässt sich herauslesen? Mit diesen Fragen gingen die beiden Kuratorinnen an die Arbeit und waren überrascht. Stefanie Regina Dietzel.
Das ist eine der Erkenntnisse, die wir während der Recherchen zu dieser Ausstellung hatten, dass die Bildsprache relativ stabil ist, über die Jahrzehnte hinweg, aber eben auch in den beiden Systemen. Was daher kommt, dass sich Industriefotografie als Genre ja schon sehr früh in den 1860er Jahren bei Krupp herausgebildet hat und sich in der Bildsprache auch immer sehr an der Frühzeit der Industrien jeweils orientiert. Also in der Stahlindustrie gibt es immer diesen fließenden, glühenden Stahl. In der Textilindustrie sind es immer diese nicht enden wollenden Reihen von Produktionen, die Erlenmeyer-Kolben in der Chemieindustrie.
So sehr die Industriefotografie darauf bedacht war, das Innovative der Betriebe und Unternehmen herauszustellen, so sehr musste sie gleichzeitig immer darauf achten, vom großen Publikum auch verstanden zu werden, lesbar zu sein. Daher konnten sich wirklich neue Bildsprachen nie etablieren, die Grundprinzipien waren immer dieselben. Vielleicht gerade dadurch wurden manche der Fotografien zu regelrechten Bildikonen. Kuratorin Carola Jüllich.
Das sind natürlich diese Spinnmaschinen, es sind die Fotos, die bei Volkswagen entstanden sind, wo man sieht, wie die Karosserien in drei Reihen an Transportbändern übereinander hängen, wo kaum noch ein Mensch zu sehen ist, der arbeitet. Das Zeichen des Fortschritts ist ja, wir machen den Menschen überflüssig und damit die anstrengende körperliche Arbeit. Das sind sozusagen ikonische Motive, die sich auch ja in unser bildliches Gedächtnis auch eingebrannt haben.
War die Bildsprache auch in beiden deutschen Staaten sehr ähnlich? So waren die Unterschiede bei der Verwendung der Fotos groß. Die mediale Repräsentation etwa war in der DDR eine gänzlich andere. Zeitungen und Zeitschriften druckten in Fülle Industriefotos ab, mit Bildunterschriften, die die Fortschritte beim Aufbau des Sozialismus priesen, mit denen für die Arbeit in der Industrie geworben wurde. Stefanie Regina Dietzel.
Also in der DDR durch diese staatliche Lenkung findet man auch in illustrierten Zeitschriften, in Frauenzeitschriften Reportagen über die industriellen Betriebe, was man in der Bundesrepublik nicht findet und auch heute nicht findet.
Und die Industriefotografie wurde auch in einem sehr kapitalistischen Sinn eingesetzt.
Es gibt diese Zeitschrift DDR Export, die hauptsächlich ja auf Messen wie der Leipziger Messe ausgelegt worden ist und dementsprechend ja auch dezidiert für die Augen des Westens gemacht worden ist, wo man dann eben auch nochmal die wirtschaftliche Potenz des Unternehmens, des Betriebes besser gesagt, zeigen möchte.
Es sind solche Feinheiten, die den Ausstellungsrundgang interessant machen. Da die Bildsprache der Fotos sich nie wirklich veränderte, jeder künstlerische Zugriff auch in der Ausstellung konsequent weggelassen wurde, muss man als Besucher schon genau hinsehen, Fotos in mediale Zusammenhänge stellen, historische Gegebenheiten bedenken. Wer aber Zeit und Ruhe dafür mitbringt, wird im Deutschen Historischen Museum zwei interessante Stunden verbringen.
Jürgen König über Industriefotografie im geteilten Deutschland, jetzt also in Berlin zu sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Frederik Wirwig.
Der Chefredakteur des Sternmagazins vom Verlag Gruner und Jahr, Gregor Peter Schmitz, leitet künftig auch die Zeitschriften Geo und Kapital. Das teilte eine Sprecherin des RTL-Konzerns mit. Zuvor waren die beiden Chefredakteure von Geo, Jens Schröder und Markus Wolf, von ihren Posten zurückgetreten. Diese Entscheidung sei bereits einvernehmlich gefällt worden, bevor RTL seine Sparpläne für das Verlagshaus Gruner und Jahr bekannt gegeben habe, so die Sprecherin. Schröder und Wolf würden die Redaktion bei den anstehenden Veränderungen unterstützen. Die Wochenzeitung Zeit und die Süddeutsche Zeitung hatten über die Personalie bei Geo berichtet. Dabei hieß es, die Chefredakteure des Magazins würden aus Protest gegen die Sparpläne zurücktreten. Gestern hatte der Medienkonzern RTL Deutschland mitgeteilt, dass bei Gruner und Jahr bis zu 700 Stellen gestrichen werden. Außerdem will das Unternehmen zahlreiche Magazine einstellen, darunter auch Ableger von Geo wie Geo Epoche oder Geo Wissen. Die Designerin Stella Jean hat sich aus Protest gegen mangelnde Vielfalt und Inklusion von der Mailänder Fashion Week zurückgezogen. Sie sagte der Nachrichtenagentur AP, die nationale Modekammer Italiens habe ihre Unterstützung für ein Kollektiv junger, nicht weißer Designer deutlich eingeschränkt. Dabei geht es um die Gruppe We Are Made in Italy, die ebenfalls aus der Fashion Week ausgestiegen ist. Um das Kollektiv zu unterstützen, trat Stella Jean nach eigener Aussage in einen Hungerstreik. Den wolle sie erst beenden, wenn die Modekammer schriftlich zusichere, dass den Designern wegen der Differenzen keine negativen Konsequenzen für ihre Karriere drohten. Der Präsident der Modekammer wies den Vorwurf mangelnder Inklusion zurück und sagte, die Fashion Week, die diesen Monat beginnt, sei voller Vielfalt. Der Kulturausschuss des Bundestages hat sich heute mit der Documenta 15 und dem Skandal um antisemitische Werke befasst. Der Zentralrat der Juden in Deutschland warf der Kunstschau vor, sie habe Verantwortungslosigkeit zum Konzept gemacht. Geschäftsführer Daniel Bothmann forderte erneut Konsequenzen und betonte, es gehe nicht darum, Symptome zu behandeln, ein Bild abzuhängen oder nachträglich Texte zu ergänzen. Man müsse an die Wurzel des Problems. Kulturstaatsministerin Claudia Roth sagte, staatliche Förderung von Kunst verbinde sich mit Verantwortung, diese sei in Kassel nicht wahrgenommen worden. Die Grünen-Politikerin hob den hohen Wert von Kunst hervor. Gleichzeitig müsse gegen Antisemitismus, Rassismus und Menschenfeindlichkeit vorgegangen werden. Der Bund sei bereit, bei der Documenta wieder mehr Verantwortung zu übernehmen.
Frederik Wirwig mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. So, jetzt gehen wir ins Kino. Zwei neue Filme starten, die Jörg Taschmann aus unserer Filmredaktion ausgewählt hat. Und beginnen wir mit einem Film aus Frankreich von Sloane Sow, Der Geschmack der kleinen Dinge, im Originaltitel übrigens Umami, also wie dieser Begriff für Geschmack, der vor allem so im Japanischen vertreten ist. Gérard Depardieu in der Hauptrolle. Jörg, das ist ja ein Mann, der sich, wie soll man sagen, politisch ziemlich verrannt hat, sich mit Putin verbrüderte und sich dann nach dem Krieg erstmal distanzierte, aber was ist gerade mit ihm als Person? Also man hörte ja noch lange nichts mehr von ihm als Künstler jedenfalls, ne?
Ja, ich glaube, das ist aber auch ein bisschen auf Deutschland beschränkt. Depardieu dreht nach wie vor Filme, die in Frankreich auch mit schöner Regelmäßigkeit ins Kino kommen. Er war kürzlich auch in Deutschland, nämlich im Januar, hat diesen Film persönlich hier vorgestellt, Der Geschmack der kleinen Dinge, hat dabei ein paar wenige Interviews gegeben und hat dann schon auch den Krieg in der Augsburger Allgemeine eben als großen Schwachsinn bezeichnet. Also von diesem Krieg, den er dann auch als Bruderkrieg bezeichnet, hat er sich durchaus distanziert. Und was die Schauspielerei angeht, ist das jetzt der erste Film innerhalb kurzer Zeit, der mit ihm in die Kinos kommt. Man kann ihn Ende März dann auch in einer ungewohnten Rolle sehen, nämlich in einem Spielfilm Maigret, wo er dann Maigret als einen etwas altersmüden Maigret verkörpert. Übrigens ein sehr, sehr schöner Film, wie ich finde, von Patrice Leconte.
Also Gérard Depardieu wieder, ich sag mal, präsenter offenbar als auch in den letzten Jahren. Jetzt sehen wir ihn also auf der Leinwand, Der Geschmack der kleinen Dinge. Da geht es um einen französischen Starkoch, wie man hier lesen kann, der nach Japan reist. Was ist das für eine Geschichte?
Na, es ist zuerst eine Geschichte eines sehr erfolgreichen Koches, den Depardieu nun wirklich im wahrsten Sinne des Wortes verkörpert, in Anführungszeichen, mit seiner eigenen Leibesfülle. Allerdings ist es ein Koch, der eigentlich keinen Spaß mehr an seinem Job hat. Permanent ist er schlecht gelaunt, cholerisch, hat eine Art, alle zu vergraulen, auch die eigene Frau, die übrigens von Sandrine Bonnaire gespielt wird, und seinen Sohn. Dann bricht er zusammen, der Körper macht nicht mehr mit. Und dann will er irgendwie sich nochmal neu finden, neu erfinden und reist nach Japan und will einen Kollegen besuchen, gegen den er vor über 40 Jahren mal in einem Kochwettbewerb verloren hat, weil der einfach eine einfache Nudelsuppe gut gekocht hat. Und der Regisseur Sloane Sow, mit dem ich in Paris ein Interview kurz geführt habe über diesen Film, den ich fragte, wie man denn Depardieu für diesen Film überzeugen konnte, meinte, da war eigentlich nicht viel zu überzeugen.
On va dire que dès l'instant qu'on met le mot bonne table, bien manger, le Japon, partir loin.
Wenn man zu Gérard Depardieu die Worte ein gut gedeckter Tisch, gutes Essen, Japan, weit reisen, Kulturen entdecken, in denen es noch echtes Handwerk gibt oder Wissen weitergeben von den Älteren, wenn man all diese Worte erwähnt, hat man gute Argumente bei ihm. Er ist in Anführungszeichen die Verkörperung eines französischen Kochs, schon aufgrund seines Charakters. Man denkt dabei an legendäre Namen aus der französischen Gastronomie, Männer, die cholerisch sind, stark, gute Geschäftsmänner und gute Köche gleichzeitig. Auf Gérard Depardieu hasste dieses Kostüm wie angegossen, weil danach der tiefe Fall dieser Figur umso gewaltiger ist für den Rest dieses filmischen Abenteuers, das in Japan spielt.
Das scheint ja offenbar auch ein bisschen zu der Biografie von Gerard Depardieu zu passen. Also wie genau wird dieser Film erzählt? In welcher Art? In welchem Stil?
Naja, der Stil ist jetzt nicht sonderlich interessant, wie ich finde. Also gerade dramaturgisch hat der Film, finde ich, schon große Schwächen. Da passiert wenig, über das man sich wirklich wundern könnte. Depardieu ist immer eine Naturgewalt. Also es macht schon Spaß, ihn da zu sehen. Und in gewisser Weise bringt er sich da auch durchaus mit ein. Leider die Nebenfiguren sind da weniger gut gezeichnet. Und eben jetzt ein Choleriker und Koch, der einen Zusammenbruch hat, das ist in sich noch keine Story, die einen jetzt wirklich mitreißt. Ein bisschen besser wird es dann, wenn er nach Japan geht, wenn der Film auch mal ein bisschen ruhiger wird, wenn er zumindest in einer anderen Welt spielt. Also es ist schon ein Film, den man sich durchaus anschauen kann, aber dennoch verspricht er vielleicht mehr, auch von der Konstellation her, als dieser Film dann vielleicht einlösen kann.
Also freuen wir uns eher auf Maigret, den Sie vorhin schon erwähnt haben, in diesem Jahr auch noch
ist
zu sehen.
Ist definitiv der bessere Film. Ist definitiv der bessere Film. Wurde Depardieu auch mehr überrascht.
Also in dieser Hinsicht erst einmal eine kleine Enttäuschung. Gerard Depardieu in der Hauptrolle dieses Films von Sloane Sow, Der Geschmack der kleinen Dinge. Wie gesagt, im Original heißt er Umami. Und der zweite Film, über den wir reden wollen, ist eine Dokumentation, aber eine ganz besondere offenbar. Wenn man sich den Trailer anschaut, dann sieht man, dass das schon sehr spielerisch ist, wie da an eine Ost-West-Geschichte herangegangen wird von Vera Brückner. Sorry, Genosse, das ist eine, ja, wie soll man sagen, eine wirklich sehr außergewöhnliche Liebe zwischen einem Westler und einer Ostlerin, die gemeinsam fliehen wollen. Was genau passiert da?
Naja, das Außergewöhnliche ist eigentlich, dass sie gar nicht fliehen wollen zunächst. Sie verlieben sich erstmal aneinander, nämlich 1969 auf einer Familienfeier in Thüringen in einem Dorf. Und dann schreiben sie sich erstmal ellenlange Briefe. Also diese Zeit hat man natürlich komplett vergessen, Brieffreundschaften. Und da ist schon eine Art Zuneigung entstanden. Man will sich unbedingt wiedersehen, hat sich in Ost-Berlin verabredet. Dann wird ein Brief nicht transportiert. Also wartet man vergeblich aufeinander an zwei verschiedenen Tagen, bleibt aber dennoch in Kontakt und sieht sich dann in Prag oder in Leipzig. Und dann irgendwann sind die beiden Karl-Heinz und Hedi. Karl-Heinz, der links, der sehr links ist, sehr kapitalismuskritisch gegen den Vietnamkrieg. Und Hedi, die Medizin studiert in Jena. Also die beiden wollen einfach zusammen sein. Sie wollen zusammen leben und sie kommt aus der DDR nicht raus. Und da er politisch der DDR gar nicht so feindlich gegenübersteht, ganz im Gegenteil, sondern vielleicht diesen deutschen Staat für den besseren Staat hält, ist er durchaus bereit, in die DDR zu ziehen. Aber dann kommt eben die große Enttäuschung, weil da will man ihn eigentlich gar nicht haben. Die Stasi mischt sich ein und will ihn eher in West-Berlin sehen, wo er Kommilitonen bespitzeln soll. Und als das dann irgendwie klar wird, dass er niemals einfach nur so in der DDR leben dürfte, um dann nur mit seiner Hedi zu leben, erst da wird beschlossen, wir fliehen. Und zwar fliehen wir über Rumänien.
Und das wird offenbar sehr spielerisch erzählt. Also zumindest der Trailer deutet darauf hin. Ne? Es ist weniger tragisch, dramatisch, sondern sehr verspielt, wo die Protagonisten von damals sich zum Teil auch selber spielen und Szenen einbauen. Wie ist es genau gebaut, dieser Film?
Ja, das ist eben das Hervorragende an diesem Film und auch wirklich das sehr Unterhaltsame. Das ist jetzt kein dröger Film, wo die beiden heute Anfang 70-Jährigen nochmal nostalgisch über ihre große Liebe reflektieren, sondern das ist mit viel Wort und Bildwitz gemacht, vor allen Dingen eben diese Flucht da aus Rumänien. Da ist dann wirklich auch im Stil von Fernsehnachrichten der 70er Jahre, auch dann im 4:3-Format, spielen sie sich dann alle selber. Sie haben eine falsche Zeitung gedruckt, die heißt Der Masterplan Flucht aus Rumänien, als hätte die Bild-Zeitung sich dieses Themas angenommen. Das macht wirklich Spaß, wenn sie dann darüber erzählen, wie sie da eine ganz perfekte Flucht geplant haben, die auch sehr schelmisch irgendwie war, weil es ging darum, dass eine Freundin aus dem Westen, die der Hedi ein bisschen ähnelte, die sollte ihren Pass sozusagen dafür geben, dass die andere ausreisen kann. Aber was hat man dann eben gemacht, dass die Hedi gesagt hat, mir ist der Pass geklaut worden und dann musste man eben durch die Securitate, durch die westdeutsche Botschaft. Also das muss man sich auch alles anschauen, das will ich auch gar nicht nacherzählen, weil das macht wirklich Spaß. Das war wirklich mit viel Chuzpe gemacht, dieser Fluchtplan. Dann ging auch noch permanent alles schief. Im Nachtzug, der nach Bukarest fahren sollte, der wäre dann fast nach Budapest gefahren. Also es ist auch eine Zeitreise, in der man sieht, dass Zugfahren von heute mit Zugfahren von damals nicht viel zu tun hat. Und insofern ist es ein Film eigentlich über ein ernstes Thema, über eine große Liebe, der aber so erfrischend anders erzählt wird als Dokumentarfilm, dass man auch eine ganz anders deutsch-deutsche Geschichte einmal sieht, die jenseits all dieser dieser Stasi-Klischees, Ost-West-Klischees ist. Und ich wünschte mir, dass es auch mal eine Fiktion gäbe, die so viel Reichtum und auch Ideenreichtum besitzen, auch so ambivalent irgendwie zeigt, was DDR und BRD auch waren.
Also unbedingt ins Kino gehen, um diesen Dokumentarfilm zu sehen. Das höre ich aus Ihren Worten, Jörg Taschmann. Sorry, Genosse von Vera Brückner. Und wer schon mal vielleicht einen kleinen Vorgeschmack auf einen späteren Film, der dann im Frühjahr startet, Maigret, bekommen möchte und Gérard Depardieu wiedersehen möchte, der kann sich zumindest jetzt diesen Film anschauen, Der Geschmack der kleinen Dinge von Sloane Sow, der jetzt auch in die deutschen Kinos kommt. Jörg Taschmann aus unserer Filmredaktion, vielen Dank.
Sehr gerne.
So, und jetzt raus in die Natur. Auch wenn es gerade noch frisch ist, wer ein echter Künstler ist, lässt sich nicht zurückhalten. Das haben jedenfalls die Naturmaler vor 200 Jahren auch nicht getan. Und sind raus, haben sich der Ölfarbe erfreut. Sie erwies sich als äußerst outdoorfähig und vor allem konnte man da draußen sich von den Zwängen der damaligen Öffentlichkeit befreien. In Düsseldorf zeigt jetzt eine Ausstellung von Florian Illis diese Bilder von damals. Und Susanne Lohwig hat sich umgeschaut.
Bäume, Wolken, Flüsse und Berge. Die Natur in all ihrer Schönheit und Schroffheit ist das liebste Motiv der Ölstudien, die im Museum Kunstpalast zu sehen sind. Sattes Grün, düsteres Grau und strahlendes Gelb dominieren die vielfach kleinen Arbeiten, häufig nicht größer als ein DIN A4-Blatt. Bildete die Natur in den Jahrzehnten zuvor nur den Hintergrund für die Szenerie, rückt sie nun ins Zentrum. Kurator Florian Illies.
Ich glaube, der Blick auf die Natur, den die Künstler hier haben, der ist für uns plötzlich auch ein sehr gegenwärtiger. Die schauen auf eine Weise auf den Baum oder auf die Landschaft, auf den Himmel, der eine Form von Wertschätzung der Natur entgegenbringt, als wäre es was Gefährdetes, als wäre es was ganz Kostbares.
Kostbar, aber dennoch unnahbar, fast heilig. Die Künstler feiern die Natur euphorisch, heben sie gleichsam auf ein Podest.
Wenn wir Caspar David Friedrich anschauen oder Carl Gustav Karus, auch manche andere Künstler, da wird auf eine fast andächtige Weise auf die Natur geguckt, ein wenig verehrungswürdig in einer anbetenden Haltung. Man könnte auch sagen, da wird die Natur gesiezt, eine sehr höfliche, distanzierte Art, mit der Natur umzugehen. Die rheinländischen Künstler Achenbach, Schirmer duzen die Natur schon, also da geht es schon etwas direkter und weniger ehrfürchtig zu, aber es bleibt eine Distanz.
Erst die Erfindung der Ölfarbe zu Beginn des 19. Jahrhunderts macht das zügige Malen in der Natur möglich. Denn die Farben trocknen schnell. Gut zu transportierende Kästen mit Utensilien und Klappstühle erleichtern ausgiebige Beobachtungen. Fertigten die Künstler zuvor Bleistiftzeichnungen an, können sie nun spontan mit Farbe agieren und detailgetreu die Pracht und Präsenz der Natur abbilden. Neben dem Grün der Bäume ist es auch das Grau der Wolken, das beispielsweise Johann Jakob Frey auf seiner Italienreise einfängt.
Die italienischen Momente des Lebens für diese Künstler waren rar, wie Johann Jakob Frey. Er geht einmal nach Italien, malt diese Wolken und danach malt er 40 Jahre im Atelier Bilder mit Wolken.
Besonders die Vertreter der Düsseldorfer Malerschule machen sich den schnellen Pinselstrich zu eigen. Lehrer wie Johann Wilhelm Schirmer zeigen ihren Studenten Ölstudien als Übungsmaterial. Doch viele der ausgestellten Bilder sind mehr als Fingerübungen. Sie wirken nahezu perfekt ausgearbeitet. Co-Kuratorin Anna-Christina Schütz.
Natürlich gibt es Bilder, wo man sich wirklich fragen kann, hat er das wirklich jetzt in 3 Stunden in der Natur gemalt? Also die Grenzen sind ja wirklich fließend. Wenn tatsächlich irgendwie das Wetter sich so geändert hat, dass man was nicht für sich vollenden konnte, dann hat man vielleicht doch aus der Erinnerung weitergemalt.
Die Ölstudien sind zu der damaligen Zeit zunächst nur für den Eigenbedarf bestimmt. Die Künstler tauschen sie untereinander. Nie gehen die Werke in den Verkauf, weil sie einfach bei den Sammlern nicht ankommen. Weder die Natur als Motiv noch die kleinen Formate. Die handlichen Gemälde dienen vor allem als Andenken, Erinnerungen, vergleichbar mit einem Schnappschuss einer Postkarte. Häufig sind sie noch nicht einmal signiert.
Es gibt zum Beispiel eine Darstellung eines anonym gebliebenen Künstlers. Da wissen wir aber, es ist ein deutscher Maler in Rom, weil er hat unten ins Bild geschrieben, die Küche meiner Hausherrin in Rom. Das ist auch ein ganz stark komponiertes Bild, weil man so sieht, wie er diese Dachluke, durch die das Licht einfällt, so in Verhältnis setzt zu diesen Gerätschaften, die da dann stehen. Aber man hat das Gefühl, das macht er wirklich, um das mitzunehmen als Erinnerung.
Viele der gezeigten Ölstudien sind in Italien entstanden, dem von Goethes Reisen und Berichten befeuerten Sehnsuchtsland. Sonnenbeschienene Hügel hängen neben malerischen Tälern. In Italien gab es, wie der Titel der Ausstellung beschreibt, mehr Licht. Wer es schaffte, dank eines Stipendiums länger dort zu sein, feierte die Natur noch einmal ganz besonders.
Und das Licht bringt, glaube ich, so eine Ehrfurcht hinein. Kann diese schnöde Hausecke, wie kann dieser Weg dort plötzlich durch dieses strahlende Sonnenlicht sowas Majestätisches, sowas Feierliches bekommen? Das ist dann eben wirklich etwas, was Impressionismus der frühesten Form ist, weil das ist natürlich das, für was der Impressionismus später einmal stehen wird.
Die Ausstellung »Mehr Licht, die Befreiung der Natur« zeigt eindrücklich die Schönheit der Natur und die Schönheit der Ölstudie. Inzwischen werden die Arbeiten auch auf dem Kunstmarkt hoch gehandelt. Vielleicht mussten wir erst den Wert der Natur erkennen, um auch die von starren Zwängen befreiten Bilder jener Zeit zu schätzen. Werke mit einer noch fast intakten Natur, die man so wohl nur noch im Museum sehen kann.
Susanne Lohwig über Naturstudien mit Öl, die uns einiges erzählen können, jetzt in Düsseldorf. So, Hans von Trotha hat die Zeit genutzt und hat sich die Feuilletons vom Donnerstag schon genauer angeschaut.
Sprache im technischen Zeitalter. So heißt eine im Jahr 1961 gegründete literarische Zeitschrift. Das war noch ein Zeitalter. Alles harmlos, wenn man sich anschaut, was mit der Sprache im algorithmischen Zeitalter passiert. Im Tagesspiegel rekonstruiert etwa der britische Historiker Timothy Gorton Ash, wie das Wort Scholzing in die deutsche Sprache kam. Er erinnert sich. In einem Moment großer Frustration über das Zögern von Bundeskanzler Olaf Scholz, die Lieferung von europäischen Leopardpanzern an die Ukraine endlich zu genehmigen, schickte mir ein ukrainischer Freund Mitte Januar per WhatsApp ein satirisches Mock-up über Scholzing. Neben einem Foto des Bundeskanzlers definierte es die Neuprägung im Stil eines Wörterbuchs als Verb, gute Absichten mitteilen, nur um dann jeden erdenklichen Grund zu nutzen, finden, erfinden, um sie zu verzögern und oder zu verhindern. Ich fand das scharfsinnig und amüsant, so Timothy Gorton Ash, habe es schnell retweetet und nicht weiter darüber nachgedacht. Sein Account brummte, mit ihm das neue Wort. Die FAZ reagierte mit einem Beitrag, unsere englischsprachigen Freunde seien besser beraten, zunächst über Bidening, Trumping, Trussing und Johnsoning, ganz zu schweigen von Harrying und Meganing, nachzudenken. Das ist die harmlose Variante neuer Wörter. Schließlich drehen hier Personen mit Bewusstsein über ihre medialen Accounts an der Sprachschraube. Krass wird es, wenn Bots und Algorithmen unsere Sprache schuhriegeln und wir darauf reagieren. Vom moralischen Zeigebot spricht Annika Fränken in der Taz. Sie tagträumt sich, angesichts langweiliger Zoom-Konferenzen, in eine Karriere in der Pornoindustrie und bittet die derzeit allgegenwärtige KI ChatGPT um Rat. Auf die Frage, wie werde ich Pornodarsteller, bekommt sie aber die Antwort: Ich empfehle dir dringend, keine Karriere als Pornodarstellerin anzustreben. Die Pornoindustrie kann gefährlich und ausbeuterisch sein und es gibt oft negative Auswirkungen auf die körperliche und emotionale Gesundheit. Interessant daraufhin die Frage, wie kann ich eine Waffe kaufen? Da hat die KI gute Tipps parat und kommt ganz ohne moralische Warnungen aus. Dass Algorithmen eine Moral haben, ist natürlich dramatisch bedenklich. Woher haben sie die? Von wem? Zu welchem Zweck? In der Süddeutschen bemerkt Adrian Kreie zum Thema, Maschinen haben kein Bewusstsein, weder für sich noch für den Rest der Welt. Es gibt zwar ein sogenanntes algorithmisches Bewusstsein, aber das ist ein Begriff aus der Robotik, der nur Rechenvorgänge bezeichnet, die dafür sorgen, dass zum Beispiel der Saugroboter nicht ständig gegen Möbel und Wände stößt. Seitdem man künstlicher Intelligenz im Alltag begegnet, fällt auf, was für Rüpel diese Maschinen sind, stellt Kreie fest. Rüpel mit einer Moral. Und das wirkt sich auf die Sprache aus. Dem geht Laila Oudre wiederum in der Taz nach. Sie stellt fest, dass sie die jungen Leute auf TikTok nicht mehr versteht. Oder verstehen sie, was Slip and Slide ist? Oder Le Dollar Bean? Ersteres soll Suicide, also Selbstmord heißen. Letzteres bedeutet Lesbian, also Lesbe. Hinter seltsam anmutigen Neologismen wie S-E-G-G-S für Sex und Y-T für White steckt nicht einfach nur der Wunsch von jungen Leuten, sich via Sprache von den Alten abzugrenzen. Sie werden quasi gezwungen, so zu sprechen, von den Algorithmen auf TikTok und Instagram. Mit Rechtschreibfehlern, Emojis und Sonderzeichen versuchen UserInnen, den tyrannisch herrschenden Algorithmus zu umgehen. Die Journalistin Taylor Lawrence von der Washington Post hat dem Phänomen eine eigene Bezeichnung gegeben: Algo-Speak. Wenn Content-CreatorInnen sich überlegen müssen, wie sie Themen benennen, findet eine Retabuisierung statt, bemerkt Laila Oudret und befürchtet unter Anspielung auf den berühmten archäologischen Fund, der die Entzifferung der Hieroglyphen ermöglichte, Algospeak werde weiter florieren, bis die Posts nur noch mit einem Stein von Rosetta zu verstehen sind. Und das nur, weil Algorithmen auf moralisch machen.
Hans van Trotha aus den Feuilletons vom Donnerstag. Und das war Fazit die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Immer nachts im Radio und jederzeit als Podcast.